Ja, einen schönen guten Morgen. Wir freuen uns, euch alle wieder zu sehen. Aus dem frostigen Weserbergland. Oh, Entschuldigung. Aber das ist jetzt auch nicht so wichtig zum Übersetzen. In den milden und so wunderschönen Winter des Harzes. Das ist ja extrem gewesen heute. Wirklich toll. Ja, schön, dass wir miteinander diesen Gottesdienst feiern dürfen, dass wir Gottes Wort haben, dass wir... Oh nein, das wollte ich nicht. Vielen Dank, super. Ja, und dass wir uns gerade in einer Zeit wie dieser auf das Wesentliche konzentrieren dürfen, uns ausrichten dürfen, an dem Wort, das nie vergehen wird. Gott sei Dank haben wir es, wir haben es bereits gesungen, Herr, sende dein Wort. Und er hat es gesandt, wir haben es in Händen, wir dürfen es tagtäglich lesen. Wir dürfen es in uns aufnehmen und danach leben. Wir dürfen damit rechnen, dass es sich erfüllt. Darum wünsche ich uns allen, dass wir uns heute wirklich hinein vertiefen können in das, was uns Gottes Wort sagen will. Und ich möchte nochmal beten dafür, weil ich selber Gottes Gnade und Weisheit brauche, es euch weiterzugeben. Vater, wir danken dir so sehr für dein ewiges, lebendiges, starkes Wort. Danke, dass wir es wirklich in unseren Herzen haben dürfen, aber auch immer wieder neu aufnehmen dürfen. So bete ich, Herr, sende dein Wort auch heute, dieses Rhema-Wort, das heute für uns dran ist. Und Herr, ich bete um Gnade zum Reden, ich bete um Gnade zum Hören, zum Empfangen, zum Umsetzen. Danke, Jesus, dass du selber in unserer Mitte bist und dein Wort in unser Herzen pflanzen willst, aber auch an unserem Leben, an der Arbeit bist. Und so ehren wir dich, so wie wir es eben schon mit den Liedern getan haben und möchten dir wirklich den ersten Platz hier in diesem Gottesdienst geben. Amen. Ja, vierter Advent auch von meiner Seite. Einen schönen vierten Advent euch. Ihr habt es wahrscheinlich öfter schon gehört in dieser Zeit und auch sonst. Advent bedeutet Ankunft. Und ich verstehe, dass in dreierlei Hinsicht. Zum einen feiern wir nächstes Wochenende, dass Jesus in die Welt gekommen ist, um uns zu retten, um für unsere Sünden zu sterben, um uns in den Himmel zu bringen, für den wir ursprünglich bestimmt waren. Matthias hat es schon angedeutet im Gebet. Zum anderen ist Advent ein Warten auf das zweite Kommen von Jesus, auf die Wiederkunft von Jesus, die er uns versprochen hat. Und alle, die zu Jesus gehören, warten sehnsüchtig darauf. Aber ich denke, ein dritter Aspekt ist auch, wie kommt Jesus bei dir an? Lädst du Jesus immer wieder ein, auch zu dir ins Herz zu kommen? Und auch das haben wir eben gerade gesungen. Und sagen, komm, Herr Jesus, heute an diesem neuen Tag, den du mir schenkst, komm und leite mich, komm und bestimme du diesen Tag, komm und offenbare dich. Wie kommt Jesus bei dir an? Ist auch eine gute Frage, wenn wir uns mit Advent beschäftigen und nicht nur zu Advent, sondern wirklich unser Leben lang. Und so wissen wir, dass er jedem entgegenkommt, der ihn einlädt, der diesen Wunsch hat. Und ja, ich hoffe sehr, dass wir auch mit diesem Verlangen hierher gekommen sind, in diesen Gottesdienst. Herr, ich möchte dir begegnen. Herr, ich möchte was von dir empfangen. Ich möchte von dir hören. Und Gott wird dir geben, was du brauchst. Wir leben in einer Zeit, wo sich die Menschen verstärkt fragen, was wird aus dieser Welt? Die wenigsten haben eine Antwort, weil die wenigsten leider die Bibel zur Hand nehmen. Menschen machen sich Sorgen um diese Welt in ihrer Weise. Andere Frage ist, was wird aus meinem Leben nach dem Tod? Das fragen sich noch weniger, weil leider viel zu wenige glauben, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Aber es ist die wesentlichste Frage des Lebens. Und letztlich geht es darum, was kann ich tun, damit für mich alles wieder gut wird? Damit für mich Gott mir das geben kann, was er für mich bestimmt hat. Dass ich in den Himmel komme. Und all diese Fragen beantwortet uns die Bibel. Und gerade an Advent, in dieser sogenannten besinnlichen Zeit, ist es schon gut, dass wir so allgemein über das Leben nachdenken, über die Zukunft nachdenken, erst recht, dass Jesus wiederkommen wird. Aber wie gesagt, auch ganz besonders ihn immer wieder preisen, dass er in diese Welt gekommen ist. Was wäre aus uns geworden, wenn Jesus nicht gekommen wäre? Und so möchte ich heute mit euch ein bisschen in das Markus-Evangelium hineinsteigen, gedanklich meine ich. Ich kann leider nicht das ganze Kapitel 13, das es heute geht, lesen. Das könnt ihr dann gerne zu Hause lesen und euch hinein vertiefen. Ich möchte nur einige Verse lesen, und zwar sechs, sieben Verse. In Markus 13 geht es um diesen Weitblick, um diesen Gesamtblick. Wir lesen am Anfang, dass Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war. Er war zuerst im Tempel und hat da gesehen, wie eine Witwe quasi ihr ganzes Vermögen, ihre paar Groschen da hineingeworfen hat. Dann geht er auf den Ölberg mit den Jüngern und ist im Gespräch mit ihnen. Die Jünger sind vielleicht wieder neu begeistert vom Tempel, von der großartigen Herrlichkeit und Pracht dieses Gebäudes und bestaunen auch die Steine des Tempels. Die waren zum Teil bis zu 9 Meter lang, ein Stein, 9 Meter lang. Ich weiß gar nicht, ich denke, da ist noch fast noch länger oder bis in die Ecke darüber, wie auch immer. Jedenfalls haben die Jünger diese Steine bestaunt und einen Tempel. Und es ist interessant zu sehen, dass Jesus sich zwar darauf einlässt und mit ihnen darüber spricht, aber er wiederholt es schon wieder, dass er den Jüngern den Blick von dem Nahegelegenen, von dem Materiellen, von dem, was sie umgibt, von dem Sichtbaren ins Ewige, ins Unsichtbare, in die Zukunft, in die Herrlichkeit Gottes lenken will. Und es auch tut. Tut es jetzt vielleicht auch nicht unbedingt in erster Linie darum, um auf das Ende der Welt hinzuweisen, sondern er möchte einfach den Jüngern wiederholt zeigen, dass alles Materielle, alles, was uns so fasziniert, was unsere Augen oft so gefangen nimmt und was ja auch oft bestaunenswert ist, dass diese Dinge vergänglich sind. Und Jesus sagt den Jüngern, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Das hat er auch nicht auf das Ende der Welt bezogen, sondern auf die Zerstörung dieses Prachtbaus. Im Jahr 70 nach Christus haben die Römer diesen herrlichen Tempel zerstört. Nur 6 Jahre, nachdem er nach langer, langer Bauzeit fertiggestellt wurde. Ich meine auch das ganze Areal. Herodes hat da zu seiner Zeit sehr, sehr viel an dem Tempel bauen lassen und investiert. Und dann nachher, nach seinem Tod, wurde weitergebaut. Und 6 Jahre danach haben dann die Römer diesen Tempel zerstört. Das meinte Jesus. Es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Aber ich sagte es schon, Jesus muss immer wieder den Blick seiner Jünger korrigieren. das fällt auf im Neuen Testament. Und darum ist es so wichtig, dass wir die Bibel lesen, damit auch unser Blick, der leider oft vielleicht an falschen Dingen hängen bleibt, korrigiert wird. Und was ich merke, ist, wie Jesus den Blick der Jünger immer wieder in die Weite, an den Horizont, will ich mal sagen, lenkt. Er sagt zum Beispiel, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben stehen. Oder sagt er, das, was ihr in meinem Namen tut, das wird euch im Himmel belohnt werden. Oder sagt er, sammelt euch Schätze im Himmel, nicht hier auf dieser Erde. Schätze, die vor Motten und Rost sicher sind. Und eben dann auch hier die Sache mit dem großartigen Tempel. Letztlich sagt Jesus zum Beispiel in Lukas 21, wenn ihr alles seht, was in der Endzeit so passiert, und in dieser Zeit leben wir eben gerade, wenn ihr von Kriegen und Kriegsgeschrei und Katastrophen und all diesen Dingen hört, dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Und ihr merkt, so oft will Jesus einfach zeigen, Leute, ist klar, ihr lebt in dieser Welt, aber ihr habt ein anderes Ziel, ihr habt eine Perspektive, die das Weltliche und Irdische und Vergängliche weit übersteigt. Und so habe ich den Eindruck und wünsche mir so sehr, dass Jesus, dass Gott auch in der Adventszeit, aber überhaupt in einer Zeit wie dieser unsere Blicke erheben will und sagt, richtet euch auf, erhebt eure Häupter, eure Erlösung naht. Und so würde ich gern diese Predigt auch bezeichnen, eure Erlösung naht. Und da ist eben Jesus in Markus 13 bemüht, den Jüngern nun ein bisschen klar zu machen, was noch auf dieser Welt zukommen wird. Er spricht von der Endzeit, von der letzten Zeit, bevor er wiederkommen wird. Und zwar ist der größte Teil des Kapitels speziell auf das jüdische Volk gemünzt, und das jüdische Volk ist da gemeint, das eben noch diese 7 Jahre der großen Trübsalzeit durchleben wird, nachdem die Entrückung schon stattgefunden hat. Hier lesen wir eben vom Tempel, von Synagogen, vom jüdischen Land und so weiter. Es ist offensichtlich, dass Jesus das jüdische Volk meint, um das sich Jesus kümmern wird, wenn die Gemeinde entrückt ist, dann wird Jesus sich wieder Israel besonders annehmen. Aber dann in den letzten Versen merken wir, ist von der Entrückung der Gemeinde die Rede, von seinem ersten Kommen. Also zur Erklärung, vielleicht für die, die da nicht so bewandert sind, was die Zukunft noch bringen wird und was die Bibel voraussagt. Jesus wird seine Gemeinde zu sich in den Himmel entrücken. Er kommt in die Wolken, sagt uns die Bibel, und wir werden in einem Augenblick von dieser Welt verschwinden, wir, die wir an ihn glauben, und werden ihm entgegengerückt werden in die Wolken. Das sagt die Bibel, das glaube ich von ganzem Herzen. Das ist das nächste unmittelbare Ereignis, auf das wir tagtäglich warten können. Und dann wird es eine schreckliche Zeit geben auf dieser Erde, weil dann die Gemeinde weg ist, das Licht, das Salz, die beten, sind alle weg. Wie kann es anders sein, als dass es katastrophal wird auf dieser Welt? Der Antichrist wird auftreten, letztlich setzt er sich in den Tempel in Jerusalem, der wieder aufgebaut werden wird. Und dann wird Jesus mit seiner Gemeinde zusammen wiederkommen auf diese Erde nach Jerusalem und wird von dort 1000 Jahre lang die Welt regieren. Und über diese Dinge, nicht über all diese Dinge, die ich gesagt habe, aber über die wesentlichen Dinge im Blick auf die Endzeit spricht nun Jesus in Markus 13, aber parallel dazu, es sind ähnliche Kapitel in Lukas 21 oder Matthäus 24. Ihr werdet sehen, wenn ihr diese Kapitel miteinander vergleicht, dass sie sich sehr, sehr ähneln. Und aus diesem 13. Kapitel Markus 13 möchte ich nun die Verse 31 bis 37 lesen, also die letzten 7 Verse. Da sagt Jesus, und das ist schon ein ganz, ganz heftiges Wort im Blick auf die Zukunft, Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, also die Stunde, wenn Jesus kommen wird, um seine Gemeinde zu entrücken. Auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Habt Acht, wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten Vollmacht gab und jedem sein Werk und dem Türhüter befahl, dass er wachen sollte. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, damit er nicht, wenn er unversehens kommt, euch schlafend findet. Was ich aber euch sage, das sage ich allen, wacht. Soweit Gottes Wort, beziehungsweise dieser Abschnitt aus Markus 13. Also wir merken sehr eindringliche Worte. Jesus blickt also weit über die irdische Zerstörung, über das, was mit dem Tempel passiert und so weiter hinweg. Und er spricht eben darüber, was zum einen das Volk Israel betreffen wird, was richtet sich quasi an das Volk Israel, wie gesagt, aber dann auch an die Gemeinde. Und sagt nun den Jüngern, nicht nur die Dinge, die geschehen werden, es ist schon interessant, das hier auch zu studieren, das könnt ihr dann, wie gesagt, zu Hause machen, aber er gibt den Jüngern dort, und im Grunde sind sie so realitätsnah für uns, einige Anweisungen weiter, einige Empfehlungen, Ermutigungen, Ermahnungen, Warnungen, die für uns in der heutigen Zeit sehr, sehr relevant sind. Und diese paar Dinge möchte ich nun aus diesem Kapitel herausgreifen und uns allen neu ans Herz legen. Ich denke, die passen so sehr in unsere Zeit und so sehr in unser Leben. Das eine, was wir eben hier schon gelesen haben in Vers 33, das kommt in diesem Kapitel mehrere Male vor. Habt Acht, sagt Jesus. Das empfiehlt er für die letzte Zeit. Und wir alle wissen, was für ein Chaos in diesen Tagen herrscht. Nicht nur politisch, nicht nur wirtschaftlich, nicht nur energiemäßig, sondern auch im Zwischenmenschlichen, im Herzen der Menschen. Was für eine Unsicherheit, wie sie noch nie da gewesen ist. Und wir wissen nicht, wie es noch in den nächsten Monaten und Jahren aussehen wird, bis Jesus kommt oder auch in nächsten Tagen, weiß ich nicht. Aber das eine, was Jesus hier sagt, und er sagt es schon in Vers 5, habt Acht, dass euch niemand verführt. Und dann in Vers 23 sagt es noch einmal, ihr aber habt Acht, siehe, ich habe euch alles vorhergesagt. Schon interessant, dass Jesus dieses Wort, habt Acht, so oft wiederholt. Und er spricht von Verführung. Er sagt, hier ist eben besondere Wachsamkeit nötig. In Vers 21, hier in Markus 13, sagt er, wenn sie euch sagen, da ist Christus, drüben ist Christus, wenn sich quasi Leute aufplustern als Heilsbringer und Messiasse oder wie immer sie sich nennen werden, wenn sie irgendwie groß tun mit dem, was sie erkannt haben oder wer sie sind, dann passt auf. Hier sagt er im Vers 21, glaubt es nicht. Er erwähnt es, dass falsche Christusse, falsche Propheten auftreten werden. Und ich denke, die Gefahr ist nicht unbedingt dort, wo jemand sagt, ich bin Christus. Ich denke, da würden wir nicht so leicht reinfallen, auch wenn immer wieder solche Typen auftreten. Aber vor Verführung warnt uns Jesus, in welcher Weise auch immer, vor falschen Propheten. Und er tut es nicht nur hier, sondern auch in der Bergpredigt, wissen wir, wo er sagt, in der letzten Zeit werden Wölfe in Schafspelzen kommen, werden Verführer kommen, werden Leute kommen, die euch abbringen wollen vom richtigen Weg, die euch in die Irre leiten wollen. Und dann empfiehlt Jesus dort schon, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Also ihr sollt weniger auf das achten, was sie sagen, sondern wirklich gucken, leben sie mit Jesus? Wie sieht ihr Leben aus? Wie authentisch, wie gottbezogen ist ihr Leben? In der Apostelgeschichte sagt es zum Beispiel Paulus an die Ältesten der Gemeinde in Ephesus, in Apostelgeschichte 20, Vers 30, und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Oder Paulus sagt das in 1. Timotheus 4, in Vers 1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Und gerade in den Timotheusbriefen spricht Paulus so viel von gesunder Lehre. Und wie wichtig die gesunde Lehre ist, wirklich Lehre aus Gottes Wort, das, was Gott sagt. Und daran müssen wir alles prüfen, was Menschen sagen, und Menschen sagen viel. Auch Christen sagen viel, auch sogenannte Christen sagen viel. Und die Gefahr der Verführung ist je länger, je mehr aktuell. Und ich habe den Eindruck, wir brauchen im Blick auf die Geistesgaben in der letzten Zeit ganz besonders diese Gabe der Geisterunterscheidung. Und wir dürfen darum beten. Das ist eine der Geistesgaben, die in 1. Korinther 12 aufgezählt werden. Die Gabe der Geisterunterscheidung, um zu unterscheiden, ist das, was der jetzt sagt, wirklich von Gott? Stimmt das mit der Bibel überein? Ist der Mensch wirklich vertrauenswürdig? Kann ich das annehmen, was er sagt? Oder gilt es, vorsichtig zu sein? Also habt Acht, dass euch niemand verführt oder irreführt. Ich denke, wir alle waren schon mal auf einer Wanderung, auf einem markierten Weg. Und es ist sehr ratsam, bei einer Wanderung auf einem markierten Weg immer wieder von Zeit zu Zeit darauf zu achten, ob die Markierung noch sichtbar ist. Also meiner Frau und mir ist es manchmal so ergangen, dass wir plötzlich keine Markierung mehr gesehen haben. Wir dachten, wir seien noch auf dem Weg, aber waren auf einem Irrweg. Und so ähnlich kann das auch im Glauben sein. Ich muss immer wieder die Markierung beachten. Ich muss gucken, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Jesus warnt uns und er warnt uns nachdrücklich. Wie gesagt, dreimal in diesem Kapitel, Vers 5, Vers 23, Vers 33, Vers 21 eben auch. Achtung, Achtung, Achtung. Und gerade im Blick auf die letzte Zeit. Ich denke, das ist euch nichts Neues. Wenn man so ein bisschen im Internet googelt, wird einem bald schwindelig, was dort alles angeboten wird. Ich meine jetzt nicht nur ganz allgemein, sondern auch auf christlichem Gebiet. Was für Leute da ihren YouTube-Kanal haben, und es ist relativ einfach, einen YouTube-Kanal zu haben oder zu installieren und dann seinen Senf weiterzugeben. Aber was mit dem Senf wirklich ist, ist die große Frage. Und ob dieser Mensch, ich sage es noch einmal, vertrauenswürdig ist oder nicht. Und ich merke so sehr, wie wir in einer Zeit leben, und ich denke, es wird noch schlimmer, wo die Verführung, die Irreführung, entweder, dass die Menschen das ganz bewusst tun oder auch unbewusst, weil sie selber verführt sind und meinen, sie seien auf dem richtigen Weg, aber dabei sind sie schon auf einem Irrweg und ziehen andere hinterher. Habt Acht, Der Geist sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Darum brauchen wir Gemeinschaft, darum brauchen wir Predigt, darum brauchen wir eigene Bibellese, darum brauchen wir enge Gemeinschaft mit Gott und untereinander, um auf dem Weg zu bleiben. Und das sagt uns Advent auch. Habt Acht. Zweitens, in Vers 7 lesen wir, wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgeschrei hören werdet, so erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Erschreckt nicht oder verwundert euch nicht, seid nicht überrascht. Habt keine Angst, wenn ihr von Kriegen und Kriegsgeschrei hört, obwohl sie wirklich angsteinflößend sind. Es muss so geschehen. Kriege und Kriegsgeschrei gab es doch schon immer, aber es wird sich noch verstärken, wird uns Jesus hier sagen. Aber wichtig ist, was macht das mit meinem Herzen? Was macht das mit mir? Erschreck ich davor? Klar, man kann erschrecken. Aber hier sagt Jesus, erschreckt nicht. Habt keine Angst. Mit anderen Worten, Menschen, die mit Jesus leben, sind Menschen, die wissen, dass das so kommen muss. Also sind sie schon vorgewarnt. Zum anderen haben sie aber in diesen schrecklichen Zeiten, will ich sagen, einen Halt, eine Quelle, einen Zugang, den niemand sonst hat. Jesus sagt, ich gebe euch meinen Frieden, ich gebe euch nicht das, was die Welt gibt. Oder in Johannes 14 denke ich jetzt gerade dran. Johannes 14 fängt mit den Worten an, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Damit zeigt Jesus, dass er weiß, wie sehr wir anfällig sind, zu erschrecken. Aber zum anderen will er uns darauf hinweisen, dass wir im Vertrauen auf ihn ermutigt, gestärkt werden, dass wir mit Gottes Frieden erfüllt werden, dass wir einen übernatürlichen Frieden bekommen. Es werden unerwartete und unvorstellbare Dinge geschehen. Und die letzten Jahre haben es uns gezeigt. Kein Mensch hat mit der Pandemie und ihren Auswirkungen gerechnet, nicht in der Weise. Kein Mensch hat gerechnet, dass hier in Europa so ein schrecklicher Krieg ausbrechen wird. Das waren alles überraschende Dinge und ich bin überzeugt, dass sie zunehmen werden. Wir wissen nicht, was noch kommt. Aber eins wissen wir, wir dürfen in Jesus, in Gott gewurzelt, gegründet sein. Im 2. Timotheusbrief in Kapitel 3, Vers 1 heißt es, das aber sollst du wissen, sagt Paulus zu Timotheus, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Schlimme Zeiten in ganz unterschiedlicher Weise. Ihr könnt dann diesen Abschnitt zu Hause lesen. Erstens einmal im Zwischenmenschlichen, aber überhaupt in der Gesellschaft, in dieser Welt. Erschreckt nicht. Was für eine wichtige Ermahnung, Ermutigung von Jesus. Also erstens, habt Acht, passt auf, dass ihr nicht irregeführt werdet. Zweitens, erschreckt nicht. Drittens, sagt Jesus in Vers 9, ihr aber habt Acht auf euch selbst. Habt Acht auf euch selbst. Also wenn es bisher um die Dinge ging, die von außen auf uns einwirken, möchte uns Jesus jetzt darauf hinweisen, dass wir genauso unser persönliches geistliches Leben vor Augen haben sollten. Dass wir Acht haben sollten auf uns selbst. Was wir denken, was wir glauben, womit wir uns beschäftigen, womit wir uns geistlich ernähren, was wir zulassen, was wir nicht zulassen, wem wir nachlaufen, wem wir nicht nachlaufen, was für Beziehungen wir pflegen, was wir eher meiden. Unser persönliches, geistliches Leben braucht je länger, je mehr eine ganz besondere, ich will mal sagen, Beachtung und Pflege. So wie wir unseren Körper pflegen und darauf achten, dass es ihm gut geht, so sollte es umso mehr mit unserer Seele sein. Denn unser Körper wird vergehen, unser Körper wird sterben, unseren Körper lassen wir hier auf der Erde und er wird vermodern. Aber unsere Seele ist ewig. Darum Matthäus 24, also quasi im Parallelkapitel, wo Jesus auch über die gleichen Dinge spricht, von Matthäus geschildert, sagt Jesus im Vers 12, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Das ist eine Warnung, die Jesus da ausspricht. Und das können wir in diese Kategorie einfügen. Habt Acht auf euch selbst. Wie steht's mit deiner Liebe zu Jesus? Wie steht's mit deiner Liebe zu deinen Geschwistern? Große Frage. Jesus sagt, die Liebe wird in vielen erkalten. Oder ja, wenn wir noch einmal diese Stelle aus 2. Timotheus 3 zur Hand nehmen, wo Paulus von diesen schrecklichen Zeiten spricht. Ich habe jetzt nicht die Zeit, mich näher damit zu befassen, aber ihr könnt diese Verse lesen von Vers 2 bis Vers 5, wie die Menschen gierig sind, wie sie sich gegenseitig anfeinden, wie Kinder den Eltern ungehorsam sind, wie jeder das Seine sucht, wie die Ellenbogengesellschaft zunehmen wird, wie die Ignoranz einander gegenüber zunehmen wird und vieles, vieles mehr habe ich jetzt alles mit meinen Worten gesagt. Da höre ich Paulus sagen, Achtung, Ansteckungsgefahr. Und auch das gehört in die Kategorie, habt Acht auf euch selbst. 2. Timotheus 3, ab Vers 1. Habt Acht auf euch selbst, dass ihr nicht angesteckt werdet. Wir leben jetzt in einer Zeit in diesem Winter, ihr habt es wahrscheinlich gehört, es gab noch nie so viele Kranke in Deutschland, erkältete Leute. Man kann sich leicht anstecken. Aber das wäre nicht so schlimm im Blick auf Erkältung, als wenn unser geistliches Leben sich von Gottlosigkeit anstecken lässt. Gott bewahre. In Lukas 21, Vers 34, also dieses andere Parallelkapitel, sagt Jesus, habt Acht, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch, Trunkenheit, Nahrungssorgen, da erwähnt er einige Dinge. Habt Acht, dass eure Herzen nicht beschwert werden. Also wir dürfen und sollen unsere Herzen quasi immer wieder ein bisschen auf die Waage legen und gucken, wird mein Herz beschwert, zum Beispiel durch Sorgen, durch Nahrungssorgen, durch Energiesorgen, würde ich fast sagen. Aber vielleicht auch durch Rausch, man ist berauscht, man ist fasziniert von irgendwelchen Dingen und findet sie so toll und investiert da mehr Zeit und Geld und Kraft als nötig, weil man berauscht ist von diesen faszinierenden Dingen, ähnlich wie da die Jünger, die berauscht waren vom tollen Tempel. Habt Acht auf euch selbst, ein ganz wichtiger Hinweis. Dann möchte ich Vers 11 kurz anführen. Da sagt Jesus, wenn sie euch aber wegführen und ausliefern werden, so sorgt nicht im Voraus, was ihr reden sollt und überlegt es nicht vorher, sondern was euch zu jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Heilige Geist. Also diesen Vers können wir durchaus mal auf eine Zeit der Christenverfolgung beziehen, die nicht undenkbar ist, auch hierzulande. Wir wissen nicht, was da auf uns Christen noch zukommen wird. Und hier sagt uns Jesus, wir sollen uns nicht vorher Gedanken machen, was wir reden sollen, sondern damit rechnen, dass der Heilige Geist uns zur richtigen Zeit die richtigen Gedanken und Worte gibt. Dort, wo wir uns um unseres Glaubens willen verantworten müssen. Das ist zum einen, was Jesus hier sagt. Aber ich denke, grundsätzlich geht dieses sorgt nicht für unser ganzes Leben, für alle Bereiche unseres Lebens. Wir haben schon den Zuspruch gehört, erschreckt nicht. Und hier sagt Jesus, sorgt nicht. Mit anderen Worten, ihr habt einen, der auf euch sorgt. Ihr habt einen, bei dem ihr eure Sorgen abladen dürft. Ihr habt einen, dem ihr vertrauen könnt. Sorgt nicht. Sorgt nicht, was ihr reden sollt, aber sorgt auch nicht, was ihr essen werdet. Sorgt nicht, denn dadurch werden eure Herzen beschwert. Das ist eine allgemeine Aufforderung der Bibel, im Grunde ein Thema für sich, das Jesus auch schon in der Bergpredigt anschneidet, wissen wir nur zu gut. Zum Beispiel in Matthäus 6, Vers 34, darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Das heißt nicht, dass wir nicht auch was zur Seite legen dürfen, wenn Gott uns segnet und wenn es angemessen ist, aber trotzdem unser ganzes Vertrauen nicht darauf setzen, was wir angespart haben, sondern grundsätzlich Gott zu sorgen, beziehungsweise uns auch für den nächsten Tag nicht Sorgen zu machen, sondern einfach auch da zu denken, Gott wird mir morgen die Kraft und die Weisheit geben, die ich brauche, um die Situationen zu bewältigen, die auf mich zukommen. Das ist eine ganz gesunde und gute und ermutigende und entlastende Haltung, die wir haben können. Sorgt nicht. Und wir wissen, wie sehr uns Sorgen zermürben können. Ich kann nicht näher darauf eingehen, aber das ist hier wirklich eine Ermahnung oder eine Ermutigung von Jesus. Sorgt nicht, was ihr reden sollt, aber sorgt doch nicht um den morgigen Tag. Euer guter Hirte, euer Vater im Himmel ist da für euch. In Vers 13 ist ein anderer Hinweis. Da sagt Jesus, und ihr werdet von allen gehasst sein um meines Namens willen. Das betrifft auch hier das Volk Israel hauptsächlich, aber wir werden auch gehasst werden. Wahrscheinlich sind es jetzt schon, wenn wir die Bibel als Maßstab unseres Lebens nehmen und nicht mit all den Trends der heutigen Zeit mitschwimmen, das Gendern und die total verrückte Lebensweise heutzutage zwischengeschlechtlich und gleichgeschlechtlich und ehelich und unehelich und weiß ich wie sonst noch. Es ist katastrophal, will ich mal sagen. Also Ansteckungsgefahr zum einen, aber auch ihr werdet gehasst sein oder zumindest belächelt oder zumindest abgelehnt. Und dann sagt Jesus, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Ausharren bis ans Ende. Ein guter Anfang sagt noch nichts über das Ende. Wenn ein Athlet losrennt im 100-Meter-Lauf oder im Marathonlauf, heißt es noch lange nicht, dass er das Ende wirklich erreichen wird und als wievielter er ankommen wird. Der Anfang sagt noch nichts über das Ende. Und einmal gerettet ist immer gerettet, ist aus meiner Sicht Unsinn. Die Bibel ermahnt uns an so vielen Stellen, wenn ich nicht dranbleibe, wenn ich nicht mich pflege, wenn ich nicht darauf achte, dass mein geistliches Leben an der Quelle bleibt, wenn ich nicht mit Gott lebe, wenn ich nicht ausharre bis ans Ende, dann werde ich das Ziel nicht erreichen. Paulus sagt, es gekrönt wird nur, wer nach den Regeln kämpft, wer bis zum Ziel dranbleibt. Also hart aus bis ans Ende. Wir dürfen Jesus immer wieder sagen und Jesus auch immer wieder bitten, Herr, hilf mir, dir treu zu sein bis ans Ende. Was immer das Leben bringen mag, ich will dranbleiben, bis du wiederkommst. Hart aus bis ans Ende. Ein weiterer ganz wichtiger Hinweis. Dann sagt Jesus in den Versen 28 und 29, von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so erkennt, dass er nahe vor der Tür ist. Interessant, Jesus weist uns hier darauf hin, dass wir uns sehr aufmerksam umgucken sollen. Er nimmt den Feigenbaum als Beispiel und wir können ja auch im Frühjahr unsere Pflanzen, unsere Gärten, unsere Bäume mal beobachten. Und wenn wir sehen, dass die ersten kleinen Knospen hervorkommen, dann wissen wir, der Frühling ist nahe. Dann wissen wir, es sind Chancen für eine gute Ernte vielleicht. Da werden Äpfel drauf wachsen. Da werden irgendwelche Früchte entstehen. Die Voraussetzungen sind da. Wir dürfen weiterdenken. Und Jesus sagt hier, wenn wir sehen, was in der Welt geschieht, wenn wir beobachten, wenn wir die Zeichen der Zeit beobachten, sollen wir erkennen, dass Jesus nahe ist, dass Jesus bald wiederkommt. Ich denke, die Zeit, in der wir leben, ist so eine Zeit. Und der Feigenbaum wird als Beispiel für Israel eigentlich genommen. Und wenn wir allein schon Israel betrachten, dass sich das erfüllt, was Gott im Blick auf Israel vorausgesagt hat, dass es wieder einen Staat geben wird, dass das Volk Israel aus der ganzen Welt wieder zurückkommen wird in das verheißene Land, und wir erleben es heute tagtäglich im Grunde, dann sehen wir, wie sich die Verheißungen Gottes erfüllen, wie der Feigenbaum, wie es hier heißt, grünt und blüht. An dem Feigenbaum lernt das Gleichnis, wenn sein Zweig saftig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So können wir allein schon an Israel sehen, dass sich erfüllt, was Jesus für die letzte Zeit vorausgesagt hat und dass er wiederkommen wird. Ich kann auch darauf jetzt nicht mehr eingehen, nur vielleicht noch dieser Gedanke, ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern. Wir hören es fast täglich in den Nachrichten, wie der Antisemitismus zunimmt. Das ist Erfüllung des Wortes Gottes. Das ist ein Zeichen, dass Jesus bald wiederkommt letztlich. Und ich schließe mit den Versen 33 bis 35, das, was wir eigentlich am Anfang gelesen haben. Habt Acht, wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Und in Vers 34 spricht er von diesem Türhüter. Der Türhüter oder der Wächter ist da, um zu wachen, um die Tür zu hüten. Und dann Vers 35 noch einmal. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Und am Schluss, das letzte Wort dieses Kapitels ist: Was ich aber euch sage, das sage ich allen, wacht. Und gerade hier in diesen Versen, in Vers 36, spricht Jesus vom Schlafen. Damit, wenn der Herr kommt, er unversehens kommt, er euch nicht schlafend finden wird. Bist du ein wacher Christ oder döst du so dahin? Oder schläfst du vielleicht sogar? Wenn wir so in die Christenheit allgemein schauen, müssen wir feststellen, dass viele schlafen. Sie kommen zwar vielleicht in die Gottesdienste, wenn, aber eigentlich berührt sie nichts mehr, haben nicht wirklich ein frisches, waches, lebendiges, fröhliches, geistliches Leben mit Jesus, sondern sie schlafen. Und wir wissen nur zu gut, was ein gefährlicher Zustand das sein kann. Wenn das Haus brennt und du schläfst und nicht merkst, dass es brennt, kann es gefährlich sein. Und das können wir auch auf diese Welt beziehen. Wenn du nicht merkst, was die Zeichen der Zeit sagen, wenn du nicht hörst, was dir Jesus sagt, wenn du nicht merkst, was die Stunde geschlagen hat, wenn du nicht achtsam bist, wenn du nicht wach bist, kann es sehr, sehr gefährlich werden. Darum ist es so wichtig, gerade wenn Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, dass wir uns von Gottes Wort immer wieder wach machen lassen und auch zugleich beten, Herr, hilf mir, wach zu bleiben, mich nicht einlullen zu lassen, mich nicht einschläfern zu lassen, mich nicht irgendwie einfach so, naja, ich lasse es mal gemütlich angehen. Das mit dem Christsein, naja, schau, der Nachbar und die anderen sind ja auch nicht so, kann ich sie auch ein bisschen gemütlicher angehen lassen. Das könnte gefährlich werden. Darum möge uns der Heilige Geist entfachen, möge er uns Gnade schenken, dass wir, und ich wiederhole noch einmal zusammenfassend, habt Acht, dass wir Acht haben, dass wir nicht erschrecken, dass wir aber auch auf uns selbst Acht haben, dass wir uns nicht sorgen sollen in unterschiedlicher Weise, dass wir ausharren bis ans Ende, dass wir von den Zeichen der Zeit lernen sollen und sie einschätzen sollen, sie einordnen sollen und dass wir wachsam bleiben sollen. Und hier heißt es, wacht und betet. Wacht und betet. Das möchte ich jetzt tun zum Abschluss. Herr Jesus, ich danke dir zunächst einmal ganz persönlich für das, was du mir gesagt hast durch diese Betrachtung. Herr, ich möchte all diese Dinge, die du damals den Jüngern, aber uns heute auch sagst, ich möchte diese Dinge auf mich wirken lassen. Und ich bete, dass es mir gelingt, in meinem Leben, im Leben meiner Familie, aber in unser aller Leben, die wir jetzt auch hier sind und uns mit diesen Gedanken beschäftigt haben, dass diese Dinge mehr und mehr Realität werden, dass wir wachen Sinnes durch die Welt gehen, dass wir eben all diese Dinge beachten, die du uns hier zurufst, die du uns als Warnungen, aber auch als Ermutigungen zurufst. Und danke, dass du selbst da bist. Du hast gesagt, du wirst deine Gemeinde bauen. Du begleitest die, die dir treu sind und treu bleiben wollen. Und du hast ein wunderbares und herrliches Ziel für uns bereit. Hilf uns, Herr, dass wir es erreichen und dass wir wirklich ausharren bis ans Ende, egal was die Zeit bringen mag. Herr, wir ehren dich, wir preisen dich für dein Wort. Wir danken dir, dass deine Kraft in uns allen wirksam ist, wenn wir ihr den Raum dafür geben. Segne dein Wort jetzt auch, wenn wir es in den Alltag mitnehmen. Hilf, dass wir es nicht vergessen und dass wir zugleich deine Stimme auch im Alltag hören. In Jesu Namen. Amen.